Der RBB 888 Podcast. 100% Promi.
Ich freue mich sehr, dass du da bist. Hallo.
Ich freue mich auch. Vielen Dank.
Bei deinem letzten Besuch sprachen wir beide ja schon über deinen Lebensweg und auch über die Familiengeschichte. Jetzt hast du ein Buch darüber geschrieben. Gerade erschienen, Vaterländer heißt es. Und es war ja überhaupt ein sehr ereignisreiches Jahr, auch für dich, denn du bist gerade Vater geworden. Erstmal herzlichen Glückwunsch.
Vielen, vielen Dank. Ja, also das Jahr war bis jetzt unglaublich reich und ich bin gespannt, was da noch kommen könnte.
Und das ist ja die nächste Generation damit.
Ja, wir stehen ja in so einem Scheideweg, was gerade alles passiert. Die Landtagswahlen, die waren, und es ist ein Zustand, der einem gleichzeitig Angst machen kann, aber man möchte sich auch dagegen wehren und irgendwoher Hoffnung schöpfen, was alles kommen könnte. Und ich glaube, wir sind uns selbst verpflichtet, uns klarzumachen, wo wir herkommen, was unsere Wurzeln sind und aus welcher Vergangenheit unsere Zukunft entsteht. Und das war mein Versuch durch dieses Buch, zumindest für mich, diese Frage meiner Herkunft zu klären.
Was hat denn für dich den Ausschlag gegeben, dieses Buch gerade jetzt rauszubringen?
Also vor 3 Jahren kam die endgültige Entscheidung, es zu schreiben. Schon seit ich denken kann, habe ich für mich das Bedürfnis, Danke zu sagen für das Leben, das ich hier in Deutschland führen kann. Eigentlich von meinen Werkseinstellungen her wäre ich in Rumänien aufgewachsen, da ich dort geboren bin. Und meine Eltern haben für mich und meine Schwester unter dem Diktator Ceausescu keine Zukunft gesehen. Und deshalb haben sie die Entscheidung getroffen, nach Deutschland zu kommen, wo wir aufwachsen durften. Und das war mein Startpunkt hier, ohne zu wissen, was für einen Luxus ich erleben darf, nämlich den Luxus Freiheit und Demokratie, bin ich aufgewachsen und habe jahrelang mit einer Selbstverständlichkeit das genossen, was mir geschenkt wurde. Und je mehr sich die politischen Entwicklungen in jene Richtung geneigt haben, die wir jetzt schmerzlich erleben, wurde mir klarer, dass es etwas sehr Besonderes war, was ich erlebt habe. Und das habe ich versucht festzuhalten und hoffentlich auch zu vermitteln an die Menschen.
Du beschäftigst dich ja auch mit Epigenetik. Das heißt also vererbte Traumata. War das auch so ein Aspekt, dass du gesagt hast, ich schreibe dieses Buch?
Ich hatte zum Glück diese Arroganz der Unverwundbarkeit. Ich wusste nicht, worauf ich mich einlasse, wenn ich dieses Buch schreibe. Und auch nicht, was ich selbst für unverarbeitete Traumata in mir trage, die durch meinen Großvater, durch meine Eltern. Das wurde mir erst beim Schreiben bewusst, was man alles mit sich mitschleppt, ohne sich dessen bewusst zu sein. Und erst durch das Schreiben dieses Buches habe ich gemerkt, dass gewisse Wunden in mir verheilen müssen. Das geht aber nicht, solange man nicht davon weiß oder sie ignoriert. Und Epigenetik hat einen riesigen Einfluss auf unser tägliches Handeln und Denken auch.
Wie bist du denn bei der Recherche für dieses Buch vorgegangen? Das ist ja auch ein sehr persönliches Buch.
Ich hatte den Luxus, dass mein Vater eine Leidenschaft für seine Videokamera hegt.
Ah.
Und somit hatte ich aus meiner Kindheit enorm viel Dokumaterial. Also meine Eltern sind Orchestermusiker und haben mir und meiner Schwester das weitergegeben, was sie uns weitergeben konnten für unser Leben, nämlich die Musik. Und ich hatte enorm viele Auftritte als Geiger, die mein Vater alle festgehalten hat. Also das zum einen. Über meine Kindheit, da konnte ich, wenn meine Erinnerung selbst nicht dahin reichte, mich ausreichend über Videomaterial dann nachinformieren, wie das so war. Dann gibt es die Briefe meiner Eltern, nachdem mein Vater aus Rumänien geflohen war. Er ist nämlich vorgeflohen auf einer Konzertreise, hat er sich mit meiner Mutter in Rumänien Briefe geschrieben, über 300 Briefe, die sie alle aufbewahrt haben und die sie mir zur Verfügung gestellt haben, die ich komplett lesen durfte, auch um mir ein Bild davon zu machen, was bedeutet es, als junges Paar durch ein grausames Schicksal auseinandergerissen zu werden. Das kann man sich schwer vorstellen, wenn man diese hoch emotionalen Zeilen durchliest, dann macht das etwas mit einem, vor allem wenn man der Sohn dieser zwei Menschen ist.
Mhm.
Also dieses Material hatte ich auch. Dann hatte ich die Memoiren meines Großvaters. Mein Großvater war politisch Inhaftierter in Rumänien 49 bis 51. Ja, das war ein Securitate-Gefängnis, wo er gefoltert wurde und unrechtmäßig inhaftiert wurde, weil er sich mit einem Freund getroffen hatte, der zum Kopf einer regierungskritischen Organisation geworden war, was mein Großvater aber damals nicht wusste. Das heißt, unschuldig kam er ins Gefängnis und hat später Memoiren darüber geschrieben und diese habe ich übersetzt und in das Buch einfließen lassen. Das ist das gesamte zweite Kapitel des Buchs. Also enorm viel Material, Es war mehr, als ich jemals in einem Buch hätte verarbeiten können. Und ich habe versucht, jeder Facette davon gerecht zu werden, auch wenn ich viel, viel weglassen musste, weil es den Rahmen gesprengt hätte.
Und du schreibst ja aus drei Perspektiven tatsächlich.
Ja, meine ersten 13 Jahre in Deutschland. Dann springt das Buch in die Memoiren meines Großvaters. Und dann springen wir zurück in die Jugend meiner Eltern, wie sie sich kennengelernt haben, wie sie zusammengekommen sind und was die Ursachen waren, dass mein Vater keinen anderen Weg mehr gesehen hat, als dieses Land verlassen zu müssen.
Du hast ja ganz viele Themen, die du damit auch ansprichst, eben diese Entwurzelung. Was macht das mit einem ganz persönlich zum Beispiel? Ne? Also wegzugehen, alles hinter sich zu lassen, völlig neu anzufangen. Das ist ein großes Thema dabei.
Absolut. Und anfangs nicht durch meine Augen, weil ich als Kind habe ja meine Wurzeln hier in Deutschland ausgeschlagen. Aber ich hatte immer vor Augen, was das mit meinen Eltern und auch mit meiner Schwester damals 8-jährig gemacht hat. Es ist die Amputation deiner Identität, wenn du weggehst. Du verlierst deine Familie, deine Freunde, all das, was dich sozialisiert hat, ist auf einmal weg und du bist verloren in der Fremde, die dein Zuhause werden soll und darf, weil es ist ja das größte Geschenk, das du hier in Deutschland bekommst, das Leben in Freiheit. Und deshalb ist es immer in dieser Ambivalenz zwischen Einsamkeit, Entwurzelung und dem Lebenstraum, den man zu schätzen wissen sollte.
Und du hast dich natürlich auch mit der Historie deines Heimatlandes auseinandersetzen müssen und auch auseinandergesetzt.
Ja, im dritten Teil versuche ich einen Abriss über die Jahre 68 bis 89, na eigentlich geht's früher los, ab 44 versuche ich zu beschreiben, welche Entwicklungen und welche Situationen wozu geführt haben und wie eine komplette Gesellschaft ins Kippen kam. Und ich muss sagen, ja, die Parallelen zu heute auch sind erschreckend, muss ich einfach sagen.
Es ist ein Buch, das sehr viel Tiefe hat auf der einen Seite, Schwere, aber auch sehr viel Leichtigkeit und sehr viel Liebe, die man spürt, so innerhalb eurer Familie, sehr viel Zusammenhalt.
Das freut mich, ja. Das wollte ich vermitteln. Und das ist auch ganz wichtig, weil die schweren und dunklen Aspekte des Romans sind von einer solchen Gravitation, dass die Leichtigkeit umso größer sein muss. Und da war es mir ganz wichtig, mit auch viel Humor und mit kindlicher Naivität, ja, so eine flirrende Leichtigkeit dem Ganzen entgegenzusetzen. Und es freut mich, wenn der Eindruck so entstanden ist.
Und es ist natürlich auch die Liebesgeschichte deiner Eltern.
Ja, ist es. Und das ist natürlich seltsam, als Kind darüber
zu schreiben. Ja, eben. Was hat das mit dir gemacht, so darüber zu schreiben?
Also ich kenne meine Eltern schon mein Leben lang. Und auch das muss man sich erst bewusst machen.
Ja.
Und ich habe sie durch diese Arbeit kennengelernt, wie ich sie noch nicht kannte. Und das ist einfach ein großes Geschenk gewesen, diese zusätzliche Facette meiner Eltern jetzt in meinem Herz tragen zu dürfen. Weil es ist, wenn du zwei junge Menschen beim Verlieben begleitest, während du es schreibst und siehst, was sie füreinander empfinden. Und natürlich entwickeln sich Menschen. Meine Eltern sind heute anders als damals. Aber ein Gefühl dafür bekommen zu haben, was für ein Romantiker mein Vater zum Beispiel war, auch noch ist, aber anders als damals, das war ein großes Vergnügen, das zu schreiben. Und es hat mich, klingt vielleicht komisch, aber selbst sehr berührt, meine Eltern beim Verlieben zu begleiten.
Wie war die Reaktion so in der Familie, nachdem sie das Buch gelesen hatten?
Es gab wenig Anmerkungen. Und wenn, dann welche, die ich nicht erwartet hätte. Ich hätte gedacht, dass meine Eltern vielleicht sagen, pass auf, das ist zu schmerzhaft, das so intim auszuschreiben. Aber bei allem, wo ich diese Sorge hatte, hatten meine Eltern die Größe, und davor habe ich den größten Respekt, zu sagen, das müssen die Menschen so erfahren, wie es war. Bei anderen Aspekten, da habe ich mich sehr gewundert, wo mein Vater doch Korrekturwünsche hatte, wie zum Beispiel die Bushaltestelle, die war auf der anderen Straßenseite und nicht auf der linken. Das muss unbedingt korrigiert werden. Also so, das waren die etwas seltsamen Anmerkungen. Aber bei allem anderen bin ich voller Dankbarkeit, dass meine Eltern wirklich den Mut haben, das so in die Welt hinaustragen zu lassen.
Und du hast auch immer eine besondere Sprache, finde ich. Das ist mir schon beim ersten Buch aufgefallen und diesmal eigentlich wieder. Das hat so eine bestimmte, ja, wie soll ich das sagen, so einen Rhythmus, so eine bestimmte Melodie. Und ich habe mich gefragt, bringt das deine Musikalität mit sich, deine musischen Wurzeln, dass du diesen anderen Schreibstil hast? Oder woher kommt das?
Das kann ich bewusst nicht beantworten, weil ich instinktiv schreibe. Aber ich bin mir absolut sicher, dass es aus meiner musikalischen Erziehung kommt für Bögen oder ja, ein Sprachgefühl. Also ich bin mir A, über die Musikalität sehr über Wirkung bewusst und über Gefühle, aber auch durch meine Arbeit als Schauspieler, weil ich genau weiß, wie man eine Wirkung erschafft, die manchmal während der Arbeit sich anders vermittelt, als sie dann später im Kinosaal oder vor dem Fernseher sich über die Leinwand überträgt. Und deshalb habe ich, ja, ich bin in der glücklichen Situation, sehr viele Jahre als Schauspieler gelernt haben zu dürfen, wie Wirkungen entstehen und wie sie sich vermitteln. Und das kommt mir jetzt alles zugute bei einem Thema, das mir so am Herzen liegt, das so zu vermitteln, dass es wirklich so rüberkommt, wie ich es im Herzen empfinde. War jetzt eine komplizierte Antwort, was ich damit sagen will. Ja, Musikalität spielt definitiv eine Rolle bei dem, wie ich die Texte schreibe. Und es ist ja auch ein Künstlerroman. Es geht um die Künstlerwerdung. Es geht um zwei Orchestermusiker, die aufgrund der Sprache der Musik ein Leben in Freiheit finden. Und deshalb gehört da die Musikalität definitiv dazu, auch in der Sprache.
Als du das Schreiben beendet hattest und dann tatsächlich das Ganze nochmal so auch für dich Revue hast passieren lassen, was hat dich da am meisten überrascht oder wo du gesagt hast, hey, das war mir gar nicht so bewusst?
Also ich habe, während ich es geschrieben habe, irgendwann kein Land mehr gesehen. Das war so eine Masse und so eine riesige Verantwortung, allen gerecht zu werden. In meiner Familie, meiner Schwester, meinen Eltern, aber auch den Verwandten. Auch denjenigen, die nicht auf der richtigen Seite der Geschichte standen. Das war eine so große Verantwortung, die ich erst hinterher wahrgenommen habe, wie belastend das Ganze für mich war. Dass das Buch abgeschlossen war und ich es nochmal frisch gelesen habe, da, ja, ich kann es nicht anders sagen, als dass es die größte Leichtigkeit war, das fertige Produkt lesen zu können und dass ich daran jetzt nichts mehr ändern kann, weil alles rein investiert wurde, was möglich war. Und ja, das, was dieses Buch vermitteln könnte, wenn man sich darauf einlässt, empathisch darauf einlässt, ist ein Gefühl dafür zu bekommen, dass Menschen ihr Land nicht verlassen wollen, sondern verlassen müssen und was es bedeutet, ein neues Leben zu beginnen. Und dass man nicht nur den Aspekt, der oft durch das hässliche Wort Wirtschaftsflüchtlinge zusammengefasst wird, ja, dass da einfach mehr dazu gehört und dass Flucht komplexer ist, als man es momentan in den Medien und in der Gesellschaft wahrhaben will.
Vaterländer, ein ganz wunderbares Buch und eine ganz wunderbare Sprache. Wie ich finde, lass uns mal die letzten Monate nochmal auch Revue passieren lassen, denn da ist ja so viel passiert, auch bei dir. Du hast Franz Kafka gespielt. Ja. Welchen Bezug hattest du zu Kafka vor dem Film?
Erschreckend wenig Bezug. Als ich ihn in der Schule hätte lesen sollen, war ich eher im Theater beschäftigt und habe Kafka erst jetzt so kennenlernen können, auch weil damals wäre mein Verstand sowieso nicht so weit gewesen, um alles zu erfassen, was mich heute daran berührt hat. Ich habe ihn im Zuge der Drehvorbereitungen kennen und lieben gelernt und auch fürchten. Was mich aber sehr überrascht hat und was ich nicht erwartet hätte, ist, wie viel Humor man in seine Texte hineinlesen kann. Und je mehr ich mich mit ihm befasst habe und je mehr ich mich getraut habe, Humor in seine düstere Welt hinein zu interpretieren, desto mehr haben seine Texte angefangen zu flirren und zu atmen. Darüber habe ich mich mit sehr vielen Experten jetzt im Laufe der Dreharbeiten auch unterhalten. Humor ist ein essentieller Teil des Denkens von Franz Kafka und wir haben ihn etwas uns zu düster verromantisiert über die Jahre. Und wenn man Kafka liest, kann ich nur ermuntern, den Humor auch wahrzunehmen, der in diesen Texten steckt.
Ja, und das stimmt. Der Film zeigt wirklich eine ganz, ganz andere Facette von Kafka, die völlig unbekannt war. Also auch diese leisen Momente, diese positiven, diese strahlenden Momente, das hat mich so berührt tatsächlich, ja.
Das freut mich. Ja, das stand ganz oben auf unserer Agenda, dass wir das vermitteln wollen. Deshalb freut es mich.
Ja. War ja auch sehr erfolgreich, der Film.
Ja, also ich glaube, es ist immer noch der erfolgreichste Arthouse-Film des Jahres in Deutschland. Und das ist, also was kann man mehr erreichen, als die Menschen zu berühren? Und wir haben, da habe ich viele Nachrichten bekommen, sehr viele Menschen berühren dürfen mit diesem Film.
Du hast uns ja beim letzten Mal auch erzählt, dass du immer bestimmte Parfums verwendest für bestimmte Figuren. Welches war es diesmal?
Für Kafka war es komischerweise ein ganz leichtes, unschweres und undunkles Parfum. Das war ganz, ganz leicht und flirrend und es ist ein Duft, der viele Zitrusnoten hat. Und seltsamerweise ist es ein Duft, den ich in meinem Lieblingshotel in Wien gefunden habe. Ich weiß nicht, ob ich den Namen nennen darf, aber dieses Hotel hat eine spezielle Seife. Und diese Seife wird von dem Parfumhersteller hergestellt, der dieses Parfum hergestellt hat. Und Wien, was meine Beziehung angeht, ist Wien unser Paris. Also von mir und meiner Frau. Und dadurch, auch durch den Duft dieses Parfums in diesem Hotel in Wien, dachte ich mir, Franz Kafka verliebt sich zum ersten Mal richtig, dann ist dieser Duft der richtige.
Und weißt du das schon in dem Moment, wo du das Drehbuch liest, oder entwickelt sich das dann erst im Laufe der Zeit?
Nee, das braucht Zeit, und auch, dass man das Drehbuch zigmal durchdringt und dann auch die Sekundärliteratur liest und auch Musik sich dazu baut, was zu der Figur passen könnte. Und das braucht Zeit. Und oft gehe ich auch an einem Parfum dreimal vorbei und beim vierten Mal macht's Klick. Dass man merkt, Mensch, vielleicht als Brechung auch interessant.
Spannend. Bist du spirituell im weitesten Sinne?
Nee, also ich bin fasziniert von Wissenschaft und auch den Sternen da oben. Und das zusammenzukriegen mit einem Wesen, das irgendwann entschieden hat, dass wir da sind, das kriege ich schwer zusammen in meinem Kopf. Ich bin wirklich, und da befasse ich mich sehr, sehr gerne mit und auch sehr ausschweifend, auch in meinem ersten Buch, was hat den Urknall verursacht und woher kommen wir? Ich glaube daran, dass wir die Verantwortung des Zufalls in uns tragen und dass wir das ein bisschen in der Hand haben und jeder von uns für sich selbst sein eigener Gott sein muss und Verantwortung tragen und Entscheidungen treffen, die zum Besten für uns alle führen, bestenfalls.
Beschäftigst du dich mit KI und macht dir das in irgendeiner Form Angst?
Es macht mir keine Angst, das möchte ich gern versuchen zu beschreiben. KI bedient sich nur an dem, was schon existiert. Und deshalb wird es niemals eine Konkurrenz für die Kunst sein. Denn Kunst inspiriert durch neue Gedanken und neue Wege, die vorher andere noch nicht gegangen sind. KI bedient sich dessen, was schon da war, und führt zwangsläufig anhand dieser Spirale nach unten. So gesehen ist es eine Gefahr, weil es zu einer Verdummung beitragen könnte. Aber für mich selbst als Künstler und für meinen Beruf ist es vielleicht mit Respekt zu behandeln, aber das, was ein Kunstwerk in einem Menschen auslösen kann, kann niemals von einer KI erschaffen werden. Es sei denn, wir gewöhnen unsere Gesellschaft so sehr daran, nicht gefordert zu werden durch künstlerische Werke oder durch Fernsehen oder durch Filme, dass sie sich mit dem, was KI auszuspucken hat, irgendwann zufrieden geben. Und da müssen wir gegenarbeiten.
Lass uns noch mal über dein erstes Buch sprechen, Nachtleben. Da wolltest du ja weitergehen und das Ganze verfilmen. Mhm. Wie weit ist denn dieses Projekt gedient?
Also die Filmbranche ist noch langsamer als alle anderen, die ich irgendwie so in der Gesellschaft sehe. Ist nicht schlimm, weil je mehr wir warten, desto weiter kann KI sein, damit ich mich immer noch in dem Alter von 25 Jahren sehen könnte. Also wir sind jetzt in der Finanzierung. Also die ersten Schritte sind gegangen. Ich darf leider immer noch nicht offen drüber reden, aber es gibt einen Hoffnungsschimmer, dass dieses Buch verfilmt wird und dass ich auch Regie führen darf und auch selbst mitspielen darf.
Wunderbar, dann drücken wir an der Stelle dafür schon mal die Daumen. Wenn wir mal in die Zukunft gucken, worauf können wir uns freuen?
Ende des Jahres kommt Der Heimweg.
Von Fitzek.
Von Fitzek, da habe ich mitgespielt und das kommt raus.
Welche Rolle?
Tja, das kann ich leider nicht sagen.
Was muss denn insgesamt eine Rolle haben, dass die dich toucht, dass die dich packt, dass du sagst, die will ich unbedingt spielen?
Eine Ambivalenz und vor allem Facetten, die vorher in anderen Rollen noch nicht da waren. Ich habe mir irgendwann mal vorgenommen, keine Rolle zweimal zu spielen. Es sei denn, es ist eine Fortsetzung und wie bei Kudamm, dass es dann irgendwann in die dritte Staffel geht oder so. Aber es muss etwas haben, was mich wach hält. Weil als Künstler müde zu werden und faul wäre das Schlimmste, was mir passieren könnte. Und das will ich mir und auch den ZuschauerInnen nicht antun. Deshalb alles, was neu ist und mich irgendwie neugierig macht, ist richtig für mich. Da kommt ein ganz toller Film im ZDF, Von uns wird es keiner sein, über eine Selbstmordandrohung in einer Schule. Dieses Drehbuch hat mich von der ersten Sekunde fasziniert, gleichzeitig aber auch einen riesen Respekt abverlangt, weil es so ein so sensibles Thema ist, dass man sehr viel falsch machen kann. Aber das ganze Team und auch der Drehbuchautor hat so eine fantastische Arbeit geleistet, dass ich hoffe, dass wir da den Fokus auf dieses Thema lenken können. Denn die Zahlen sind erschreckend hoch an den Schulen, wie viele Selbstmordversuche es gibt. Und ja, einfach wie verzweifelt bisweilen junge Menschen sind und keinen Ausweg mehr sehen. Und auf diesen Film freue ich mich sehr, denn er hat möglicherweise eine große gesellschaftliche Bedeutung.
Und dann in 3 Monaten das erste gemeinsame Weihnachten mit dem Kind.
Richtig, ja. Zum Glück muss ich mir noch kein Weihnachtsmann-Kostüm anziehen.
Nee, aber das kommt dann
muss sehr schnell. Muss ich sowieso nicht, weil den Weihnachtsmann, der hat ja sein eigenes Kostüm an, da muss man ja gar nicht irgendwie.
Ganz genau, jetzt bist du erstmal auf Lesereise.
Ja.
Gestern warst du hier bei uns im großen Sendesaal des RBB sehr erfolgreich. Aber wir können dich nochmal sehen, nämlich am 31. Oktober im Nikolaisaal in Potsdam.
Ja, da freue ich mich drauf. Das wird eine ganz spannende Reise. Und ich weiß nicht, was wir alle gemeinsam erleben werden, aber ich hoffe, es wird schön sein und dass wir alle mit einem Lächeln daran zurückdenken werden.
Sabine, danke, dass du da warst. Alles Gute für dich.
Hat Spaß gemacht. Vielen, vielen Dank.